Ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen für den Vertikalkurs. Und zwar vielleicht mal aus einer bisschen anderen Perspektive. Dieser Vertikalkurs, dieser Glaubensgrundkurs oder Glaubenseinführungskurs ist nicht nur attraktiv für diejenigen, die noch keine Christen sind, die sich das überlegen, wäre das was für mich, was heißt Glauben eigentlich? Sondern dieser Kurs ist auch attraktiv und sehr hilfreich für diejenigen, die schon Christen sind, aber vielleicht noch nicht so lange. Ich habe das bei mir selber erlebt, wie schwierig es manchmal ist, so die grundlegenden Dinge des Glaubens so mit einfachen Worten sich selbst oder anderen zu erklären. Was glaube ich eigentlich, dass Gott dreieiniger Gott ist? Welche Bedeutung hat die Bibel für unser Leben? Warum musste eigentlich Jesus sterben? Da kommt man auch als Christ manchmal, wenn man das so sagen soll, schnell ins Stottern und sagt, es steht in der Bibel. Aber man ist da manchmal ganz schön hilflos. Und so ein Glaubensgrundkurs kann einem wirklich helfen, so die einfachen, groben, großen, schlichten Linien des Glaubens noch einmal wirklich zu verinnerlichen, zu verstehen, selber zu durchdenken und dann auch an andere zu kommunizieren. Also ich möchte mal von der Perspektive her einfach nochmal Mut machen, wenn jemand da ist, der vielleicht wirklich schon sich entschieden hat, Christ zu sein, der sich bekehrt hat, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, aber sagt, ich möchte einfach nochmal ein bisschen genauer wissen, nochmal die Grundlagen. Es schadet nichts, wirklich. Ich habe schon so viele Anfänger im Glauben mit denen gesprochen, die mir gesagt haben, das war total wichtig, obwohl ich schon Christ war. Dieser Kurs, ob das jetzt der Alpha-Kurs oder ein anderer Kurs ist, der hat es echt gebracht. Also, überlegt euch, am Freitag ist nochmal die Möglichkeit, bei Kaisers einzusteigen. So, jetzt habe ich mit euch an diesem Pfingstsonntag einen Dreischritt vor. Drei Bibeltexte möchte ich mit euch betrachten. Am Anfang wird es gar nicht so aussehen, als ob es was mit Pfingsten zu tun hat, aber ich hoffe, es wird uns dann klarer werden. Es gab eine Sache, auf die die Jünger, die Freunde von Jesus damals vor allen anderen Dingen neidisch waren bei Jesus. Es gab eine Sache, die Freunde von Jesus in besonderem Maße attraktiv fanden und gesagt haben, oh, das wollen wir auch, Jesus. Wer kann mir weiterhelfen? Was war das? Vollmacht? Gebet? Also, ihr seid schon auf der richtigen Spur und Uta? Ja, also da gibt es aber so nirgends in den Evangelien eine Stelle, wo die Jünger zu Jesus sagen, das wollen wir auch, zeig uns mal, wie das geht. Also das Stichwort, auf das ich raus will, ist schon gefallen. Das mag uns befremdlich scheinen, aber wir haben nirgends in den Evangelien einen Text, wo die Jünger zu Jesus sagen, du, zeig uns mal, wie man Kranke heilt. Zeig uns mal, wie man Wunder tut. Aber es gab eine Sache, da haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. So wie du betest, wollen wir auch beten. Am Beten von Jesus muss etwas unglaublich Faszinierendes gewesen sein. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Was ist am Beten so attraktiv? Also Dämonen austreiben finde ich klasse, Kranke heilen finde ich super, würde ich auch gerne. Da gibt es doch noch 100 andere Dinge, die sind so maßlos beneidenswert an Jesus. Aber dieses Beten von Jesus, das hat die Jünger dermaßen neidisch gemacht, dass sie sagten, Jesus, Herr, lehre uns beten. Und ich habe mich gefragt, was war das eigentlich? am Beten. Was ist da so attraktiv, wenn da einer auf den Knien liegt oder flach auf dem Boden, wie das manchmal üblich war, oder mit erhobenen Händen und irgendwas vor sich dahin schwätzt? Was ist da so attraktiv? Ich möchte mit euch ein Bibelwort anschauen, mein erster Text, unser erster Schritt aus Matthäus 6. Dort lesen wir, das ist Teil der Bergpredigt, Jesus lehrt jetzt seine Jünger beten. Er entspricht jetzt dieser Bitte und sagt ihnen Folgendes: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten oder belohnen. Jetzt frage ich mich, ob wir da nicht durch diesen Satz, der mich so ein bisschen, oder durch diese Sätze von Jesus, die mich ein bisschen irritieren, auf eine falsche Spur kommen. Beten wir, um belohnt zu werden? Da heißt es ja, dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird es dir vergelten, der wird es dir belohnen. Beten wir, um belohnt zu werden? Ist es dann so, ich frage jetzt einfach mal, dass der liebe Gott, der führt da oben seine Liste und dann schaut er nach, so im Juni, da hat der Thomas hat 200 Stunden gebetet, dafür gibt es jetzt 30 Tage Strandurlaub im Himmel oder so. Beten wir, damit Gott uns irgendwie eine Belohnung gibt? Ich denke, die Antwort auf diese Frage steckt in der Umgebung und in dem Zusammenhang dieses Textes, dieses Wortes aus der Bergpredigt. Jesus sagt mit anderen Worten, wir alle, du und ich, wir sind darauf angewiesen auf Bestätigung. Wir sind soziale Wesen und wir leben von der Bestätigung anderer Menschen wie vom täglichen Brot. Das meiste, was wir tun, tun wir mit dem heimlichen Gedanken dafür, irgendwie Bestätigung zu bekommen. Dass jemand uns auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht? Hast du ein tolles Essen gekocht? Hey, du hast eine 1-2 nach Hause gebracht in Mathe, das ist nicht dein starkes Fach. Super Leistung, gratulier dir. Hey, ihr Musiker, toll, wie ihr vorhin da unseren Lobpreis begleitet habt. Hey, Dankeschön. Im Grunde genommen ist unser Tun motiviert davon, dass wir Bestätigung bekommen. Davon leben wir. Und wer das irgendwie verneint, der kennt sich nicht. Und jetzt sagt Jesus hier, mach mal ein Experiment. Geh mal in dein Kämmerchen. Meistens hatten diese Kämmerchen auch noch nicht mal ein Fenster. Geh mal in dein Kämmerchen und schließ dich ab von allen sozialen Kontakten, von aller sozialer Bestätigung, von allem Schulterklopfen der Leute. Schließ dich ab von deinem Zeugnis, von deinem Schulzeugnis und von irgendwelchen Dingen, die dich bestätigen. Schneid das alles mal ab, schließ das alles mal aus, lass das mal außen vor. Wer bist du dann? Wer bist du dann? Peter Strauch, bekannter Liederdichter, Altpräses der Freien Evangelischen Gemeinden, hat einmal ein Buch geschrieben. Das heißt, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Wer bist du, wenn dich keiner sieht? Wer bin ich dann? Wenn ich abgeschnitten bin von dem Schulterklopfen, von der Zuneigung, von der Zuwendung, von den Liebesbezeugungen anderer Menschen, wer bin ich dann? Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Ein paar Pastorenkollegen, als das Buch damals erschien, haben dann ein bisschen gefrotzelt und haben den Titel umgedreht und haben gesagt, das Buch heißt eigentlich, wer sieht dich, wenn du keiner bist? Das ist eigentlich die gleiche Frage. Wer sieht dich denn da noch, wenn du nichts vorzuweisen hast? In diesem Kämmerchen, in diesem Verborgenen, wenn du nichts vorzeigen kannst. Wer sieht dich dann noch? Wer guckt dich dann noch an? Wer will da noch was von dir wissen? Und seht ihr, und jetzt kommt die Antwort. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er sieht dich im Verborgenen. Er sieht dich, wenn du keiner bist. Und du bist wer, wenn dich niemand sonst sieht, außer Gott. Und das ist das Geheimnis des Betens von Jesus. Und das war das, was die Jünger so unglaublich fasziniert hat. Das haben sie diesem Menschen Jesus abgespürt. Dieser Mensch, der ist jemand. Und zwar, der ist jemand von Gott her. Der braucht den Beifall der Menschen gar nicht. Der muss seine Muskeln nicht spielen lassen vor den anderen. Der muss nicht größer tun, als er ist. Der muss sich nicht darstellen. Der kann einfach sein mit seinem Vater. Mit seinem Vater. Dieser Gott, zweimal steht das hier, zweimal, dass dieser Gott, der Vater, im Verborgenen ist und dass er im Verborgenen sieht. Das Geheimnis des Betens von Jesus war, dass er seinem Vater begegnet ist und dass er sich selbst von dort her empfangen hat. Dass er tief in sich wusste, wer er ist, weil er in Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater stand. Diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte, war so attraktiv, dass seine Jünger gesagt haben, das wollen wir auch. Das muss ich haben. Das war der erste Bibeltext. Zweiter Schritt. Das ist der Bibeltext, den der Martin uns schon vorgelesen hat. Aus Exodus 34 lese ich nochmal vor. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Ein bisschen vorher, bevor dieser Text hier beginnt, den ich gerade gelesen habe, wird uns Folgendes berichtet. Mose war auf diesem Berg und er hat zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was dort mit Herrlichkeit im Deutschen übersetzt wird, könnte man auch sagen mit Strahlen oder Glanz oder dein Leuchten. Lass mich dein Leuchten sehen, lass mich deine Herrlichkeit, dein Strahlen sehen. Und was antwortet Gott ihm? Geht nicht. Warum? Lebensgefährlich. Kein Mensch kann Gottes Herrlichkeit sehen, ohne dass er stirbt. Und was hat Gott ihm dann angeboten als Deal? Kennt ihr die Geschichte? Nachlesen, Exodus 34. Ist ein Pfingsttext übrigens, also nur nebenbei. Das Pfingstfest im Judentum zur Zeit von Jesus hatte zwei Bedeutungen, mindestens zwei. Das eine war eine Art Erntedankfest für die Erstlinge der Gerstenernte, aber es war das Fest der Tora, des Gesetzes. Man hat an Pfingsten der Gabe der Tora gedacht und es gefeiert, dass Gott seinem Volk die Tora gegeben hat. Ah, okay. So, aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Warum? Was hat Gott ihm für einen Deal angeboten? Bitte? Genau. Gott hat gesagt, lieber Mose, also der Mose war hartnäckig, der hat gesagt, bitte, lieber Gott, ich will aber gern so deine Herrlichkeit sehen, sagt Gott zu ihm, kannst du nicht, geht nicht, tut mir leid, um deinetwillen. Aber ich mache dir ein Angebot. Stell dich hier so in diese Höhle, in den Eingang der Höhle, ich gehe vorbei und dann kannst du herauskommen und dann kannst du mich von hinten sehen. Also Gott zeigt ihm sozusagen seinen Rücken. Und das ist natürlich bildlich, ja, ist tief metaphorisch, aber und dann nur also Mose sieht sozusagen die Rücklichter von Gott, und von diesen Rücklichtern wird er so strahlend, von dieser Rückansicht wird er so strahlend, dass er selber anfängt zu leuchten. Kriegt ein Strahlen, ein Leuchten, ja. Und dann kommt er da runter und dann passiert das, was ich gelesen habe. Das ist auch ein Mensch, der Gott begegnet. Auch ein Mensch, der in der Nähe Gottes ist. Auch ein Mensch, von dem es auch heißt in Exodus 33, der Herr sprach mit ihm wie mit einem Freund. Das ist unser zweiter Text. Ich werde dann nochmal auf ihn Bezug nehmen. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Schritt und zu unserem dritten Text. Und der hat jetzt definitiv was mit Pfingsten zu tun. Lesen wir aus 2. Korinther 3, ein Brief des Paulus an diese Großstadtgemeinde in Griechenland. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Jetzt sind wir bei Pfingsten. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Ist klar, worauf der Paulus hier Bezug nimmt. Welchen Text, welches Ereignis er hier zitiert, das ist natürlich Mose auf dem Berg, der strahlende Mose, der zu leuchten beginnt und der immer dann, wenn er im Zelt der Begegnung ist, mit unverhülltem Angesicht vor Gott steht und immer, wenn er zu den Leuten rausgeht, dass sich das Gesicht wieder verhüllt, weil die Leute das nicht ertragen können. Und Paulus sagt jetzt, wir alle, jeder hat die Chance, jeder hat die Gelegenheit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Vielen Dank, Cornelia. Du bist ein Schatz. Paulus sagt, wir können die Herrlichkeit sehen. Wir können die Herrlichkeit Gottes sehen, und zwar wie in einem Spiegel. Korinth war bekannt für die Qualität seiner Spiegel. Aus was waren die Spiegel damals? Aus Glas? Nein, aus Blech, genau, aus Bronze. Und Korinth war bekannt für die hohe Qualität seiner Spiegel. Deshalb hat Paulus diese Spiegelmetaphorik nur zweimal verwandt und zweimal im Brief an die Korinther, sonst nirgends. Ganz hochinteressant. Wir sehen diese Herrlichkeit in einem Spiegel. Wer ist der Spiegel? Wer ist der Spiegel? Jesus. Jesus ist der Spiegel, sagt er hier. Wir sehen durch Jesus, also wie in einem Spiegel, die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der Spiegel Gottes. Habt ihr das früher auch gern gemacht? Ich habe das ab und zu gern gemacht in der Schule, wenn es langweilig war. Und man hat so eine Uhr gehabt und man konnte da so mit der Uhr das Sonnenlicht auffangen und das dem Lehrer ins Gesicht spiegeln. Solche Dinge, ja. Also ist eine tolle Sache, so ein Spiegel. Jesus ist der Spiegel Gottes. Wer Jesus sieht, sieht die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der Spiegel. Aber es braucht noch jemanden, der uns das möglich macht, überhaupt in diese Herrlichkeit hineinzutreten. Es braucht noch jemand, eine Kraft, eine Person Gottes, die uns Freiheit schenkt, wirklich in dieser Herrlichkeit anzukommen und dort zu stehen. Und das ist der Heilige Geist. Das sagt er, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dieses Wort Freiheit meint eigentlich Freimütigkeit. Da brauchst du keine Angst zu haben. Da kannst du hinstehen und sein. Das ist der Heilige Geist, der uns geschenkt ist. Der Heilige Geist bringt uns, jeden von uns, der mit Jesus Christus im Glauben verbunden ist, mit diesem Spiegel. Der Heilige Geist stellt uns in die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist führt uns in die Gegenwart Gottes. Er füllt uns mit der Gegenwart Gottes. Sodass, Paulus, genau das passiert, was bei Mose passiert ist. Mit einem Unterschied. Bei Mose hört das Leuchten immer wieder auf. Und Paulus sagt, bei uns, bei euch, durch die Kraft des Heiligen Geistes, haben wir einen permanenten Zugang. Eine stehende Online-Verbindung mit Gott. Eine dauerhafte Beziehung. Und diese Beziehung, dieses Stehen in der Herrlichkeit Gottes, das ist nicht nur privilegiert. Damals war es nur Mose. Ja, das war nur beschränkt auf ihn, sondern wir alle, du und ich, jeder von uns. Das ist Pfingsten. Das ist das, was der Heilige Geist uns schenkt. Und jetzt frage ich uns, wie sieht dieses Leuchten denn aus? Dass es sich nicht um ein physikalisches Leuchten handelt, so wie bei Mose offensichtlich damals, ist Paulus auch schon klar. Uns auch. Was ist das für ein Leuchten? Wie kann ich es noch ein bisschen konkreter fassen, noch ein bisschen konkreter greifen für mich heute, dass ich es verstehe? Nun, der Martin hat so vorhin, als er diesen Text vorgelesen hat, das schon ein bisschen übertragen und hat gesagt, ja, es gibt ja Menschen mit einer Ausstrahlung. Da steckt übrigens dieses Wort drin, ja, dieses Strahlen, diese Herrlichkeit. Das ist wirklich zum einen die Ausstrahlung, die wir haben. Einer der Gottesmänner des letzten Jahrhunderts, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, du spürst es einem Menschen ab, wenn du ihm morgens begegnest oder tagsüber, ob er an diesem Tag schon in der Gegenwart Gottes war. Das spürst du einem Menschen ab. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus, jetzt bin ich wieder am Anfang, jetzt schließt sich der Kreis, genau das meint, wenn er von diesem Kämmerchen spricht, von dieser Kammererfahrung. Dass du und ich, einen Ort, eine Zeit haben, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und deshalb, der Martin hat es gesagt, ich habe das so angekündigt, ist das nochmal eine Transformationspredigt. Es geht hier um Verwandlung. Da steckt sogar das Wort drin. Ja, wir werden verwandelt in Herrlichkeit. Das Strahlen, das Leuchten Gottes glänzt auf uns ab, färbt auf uns ab. Wir werden zu Menschen, die das Leuchten Gottes in sich tragen. Und das ist jetzt nicht physikalisch gemeint, sondern das ist das gemeint, dass ich zu einem wesentlichen Menschen werde. Zu einem Menschen, der sich tief im Inneren, dann, wenn die ganzen Applausbekundigungen und alles von mir alles fern bleibt, wenn ich allein mit meinem Gott bin und dieser Gott mich anschaut und mir sagt, wer ich bin. Wenn ich tief in meinem Herzen erfahre, du bist ein geliebter Mensch. Und wenn ich so dann auch meinen Alltag erlebe und erfahre. Da findet etwas statt, eine Transformation, wo ich von einem getriebenen Menschen zu einem berufenen Menschen werde. Diese Unterscheidung hat Gordon MacDonald einmal gebracht, die finde ich sehr, sehr einprägsam, sehr einleuchtend. Getrieben bin ich, wenn ich den Beifall, den Liebesbezeugungen der Menschen hinterherhechte. Wenn ich mein Leben darauf ausrichte, ich möchte noch eine Stufe höher, ich möchte noch eine Gehaltserhöhung, ich möchte noch diesen Erfolg, ich möchte noch den Beifall, ich möchte noch irgendwas, ich brauche noch einen Titel, ich brauche noch den Abschluss, ich bin ein getriebener Mensch, ich laufe immer dem Beifall der Menschen hinterher. Ich laufe meinen eigenen Ansprüchen hinterher, ich laufe meinen eigenen Zielsetzungen hinterher, immer bin ich getrieben. Und wenn ich in dieses Kämmerchen gehe, dann fällt dieses Getriebenwerden ab. Und ich bin einfach nur mit meinem Gott alleine. Ich muss euch ehrlich sagen, das ist für mich die schwierigste Übung in meinem Christsein. Ganz ehrlich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das einfach ist. Wenn ich nenne das für mich persönlich im Moment so, weil ich mich selber mit einem Augenzwinkern manchmal überlisten muss, ich sage dann, das ist jetzt meine nutzlose Zeit mit Gott. Meine nutzlose Zeit mit Gott. Eine Zeit, wo ich mal nicht getriggert und getrieben werde von irgendwelchen Zwängen, von irgendwelchen Dingen, die mich schon wieder antreiben. Und ich kann euch sagen, das fällt mir saumäßig schwer. Wenn ich mich da hinsetze, dann frage ich, was soll ich jetzt machen? Was mache ich jetzt eigentlich? Und dann fange ich an, Gott irgendwas zu erzählen, aber das ist auch schon wieder, hey, mach das und jenes und ich möchte die Liste abbeten und da bin ich auch schon wieder am Leisten, auch schon wieder am Gott beweisen, wie toll ich beten kann und an was ich alles denke und was mir so alles auf dem Herzen liegt und da bin ich immer noch getrieben. Aber dieses einfach zur Ruhe kommen und mit Gott Gemeinschaft haben, das fällt schwer. Das fällt schwer. Aber ich kann euch auch sagen, wenn du das, probier das mal aus, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und mache einfach nichts in der Gegenwart Gottes. Mach einfach mal nichts in der Gegenwart Gottes. Du wirst erleben, das ist eine gefüllte Stille. Da fängt plötzlich, da fangen in dir an, die Dinge zu klingen. Da merkst du plötzlich, was in dir Unheil ist. Da merkst du vielleicht deinen tiefen Schmerz, den du so vor dir verdrängst. Wenn du immer getrieben bist, dann kannst du auch deinem Schmerz davonlaufen, deinem Unerfülltsein, dem kannst du alles davonlaufen. Plötzlich kommt das hoch. Und dann kannst du das auch ins Gespräch mit Gott bringen. Reden ist nicht verboten in dieser Zeit, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Das ist so wie mit zwei liebenden Menschen, wie mit in einer Ehe, in einer Beziehung. Wisst ihr, ich hab den Verdacht, wenn ich mich selber anschaue, meine meisten Begegnungen mit Gott, meine meisten Gebetszeiten, die laufen so ab wie so ein typisches Feierabendgespräch, wenn man von der Arbeit heimkommt. Hi Schatz, hi, wie war dein Tag? Ja, ging so, und deiner? Ja, auch okay. War was mit den Kindern? Nö, der schreibt morgen eine Mathearbeit, solltest du noch ein bisschen lernen. Okay, sonst noch was? Ah, ich check mal meine E-Mails. Ja, so. Was gibt's denn zum Abendessen? Ist das Begegnung? Ist das Intimität? Nimmt man sich da wahr? Nein. Und wir halten das auch als Ehepartner oft gar nicht miteinander aus, ohne etwas zu tun. Ja, da hat man die ganz nervös die Fernbedienung in der Hand und wartet, bis das Gespräch endlich vorbei ist. Fußball geht los in einer halben Stunde. Nichts gegen eure Aktion, ja. Da muss man irgendwie noch nebenbei das Bücherregal sortieren. Ja, da unterhält man sich, da sieht man, die Bücher stehen alle irgendwie falsch rum oder Die könnte man eigentlich der Größe nach sortieren. Kann man gut machen, während man sich unterhält mit einem Ehepartner, oder? Ihr merkt es, wir können das gar nicht mehr. Wir haben das verlernt. Und ich kann euch nur sagen, das ist das, was das Beten Jesu attraktiv gemacht hat. Es fällt mir genauso schwer wie euch, aber ich glaube, und jetzt kommt's, das lohnt sich. Jetzt bin ich wieder bei dem, was Jesus gesagt hat. Der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es euch vergelten. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Wer so Gemeinschaft hat mit Gott, wer in der Freiheit des Heiligen Geistes einfach Gott sagt, hier bin ich, ich bin offen für dich, ich stehe jetzt in deiner Herrlichkeit, ich lass mir von dir sagen, wer ich heute bin, was ich zu tun habe, meine Motive klären, mich reinigen von deiner Gegenwart, der lebt anders. Der lebt zentriert. Das lohnt sich. Und das ist die Transformation, die wir brauchen. Ich werde jetzt richtig, und ich beziehe mich ja voll mit ein, das spürt ihr, ich werde jetzt richtig, richtig provozierend. Wenn wir nicht diese Kämmerchen-Erfahrungen haben und machen in unserem Leben, findet keine Transformation statt in unserem Leben. Alle Transformation beginnt mit dieser Kämmerchen-Erfahrung. Und noch etwas, und dann bin ich zu Ende, es reicht dann. Ob unsere Gemeinde attraktiv ist, entscheidet sich nicht an unserem Programm, entscheidet sich nicht an unserem Gemeindehaus, entscheidet sich nicht daran, ob es Kaffee gibt nach dem Gottesdienst, entscheidet sich nicht am Worship, entscheidet sich nicht an der Qualität der Predigt. Es entscheidet sich an dieser Kämmerchenerfahrung, die Jesus hier beschreibt. Wenn wir möchten, dass unsere Gemeinde attraktiv ist für Menschen, die noch nicht glauben, müssen wir selber zu Menschen werden, die das erfahren. Das wird Konsequenzen haben. Das spürt man uns ab. Das spürt man auch dieser Gemeinde ab. So viel zum Thema gesellschaftsrelevante Gemeindeaufbau. Ich glaube, dass es hier beginnt. Und auch in unserem persönlichen Leben beginnt Transformation an dieser Stelle. Heute ist Pfingsten. Heute danken wir Gott für die Gabe seines Geistes, für dieses Geschenk, dass wir, wenn wir in unser Kämmerchen gehen, nicht mit uns selbst alleine sind, sondern dass Gott da ist durch seinen Geist. Er ist da und sieht uns. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen so viel für unser Leben. Wir wollen mehr Power, mehr Vollmacht, mehr Wunder, mehr Rhetorik, mehr Intelligenz, mehr Erfolg, mehr Geld. Und wir sind getrieben und jagen diesen Dingen nach und merken nicht, dass wir uns um das Wesentliche bringen. Dass wir das Eigentliche verlieren in dieser Jagd. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns wieder in die Mitte hineinführst. Auf diesen Berg, in dieses Kämmerchen, wo wir mit dir, den dreieinen Gott, alleine sind. Wo wir eintreten in deine Gegenwart, um nichts anderes zu tun, als bei dir zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns zu solchen Menschen machst und diesen Hunger im Herzen erwächst, zu solchen transformierten Menschen zu werden. Die gereinigt, die zentriert werden durch diese Gegenwart. Und wir danken dir, dreieiner Gott, dass du dein Leuchten, deine Herrlichkeit auf uns übergehen lässt, wenn wir mit dir Gemeinschaft haben. Lass uns das bitte erfahren in den kommenden Wochen, vielleicht auch jetzt in diesen Ferien, die wir auf die eine oder andere Art und Weise verbringen werden. Lass diesen Text, lass dieses Wort nachklingen in uns und schenk uns die Sehnsucht, das auch zu erfahren, was du, Jesus, erfahren hast im Gespräch mit deinem Vater.